Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die. Philosophie, Hakuna Matata. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Nicht so bei der 7-jährigen Olivia Gant. Olivia singt diesen Song, während sie mit ihrer Mutter vom Kinderkrankenhaus ins Hospiz fährt. Denn Olivia wird sterben, weil eine Person aus ihrem Umfeld dies so entscheidet. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich muss ja sagen, nach deiner Einleitung, ich weiß nicht, ob ich ready für den heutigen Fall bin, ehrlich gesagt.
Ja, also ich habe dir ja auch schon gesagt, dass es mir bei diesem Fall besonders schwer gefallen ist zu recherchieren. Einfach, weil wir ja sehr, sehr selten über Fälle sprechen, in denen Kinder betroffen sind, in denen Kinder die Opfer sind und das auch aus gutem Grund. Aber im heutigen Fall, deswegen möchte ich an dieser Stelle auch gern direkt aussprechen, dass ihr in die Triggerwarnungen der Folge reinschauen solltet, ist eben ein Kind betroffen. Und für mich persönlich und ich glaube auch für ganz, ganz viele andere macht es das Ganze einfach nochmal schlimmer, wenn entweder Kinder oder alte Menschen betroffen sind. Alte Menschen sind bei mir auch ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, total.
Einfach, weil man das Gefühl hat, die sind viel hilfloser und viel ausgelieferter als eben jemand beispielsweise in unserem Alter. Auch wenn das natürlich genauso schlimm ist, aber ich glaube, du weißt auf jeden Fall, was ich meine.
Ja, total. Wie du sagst, irgendwie hat man dann das Gefühl, dass da das ausgenutzt wird und genutzt wird, dass die Menschen halt ja sich nicht so wehren können vielleicht einfach.
Ja, genau. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel, manchmal auch Polizei- oder Autopsieberichte und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das auf jeden Fall wissen, gerne entweder über Spotify oder über Instagram unter eyesinthedark.podcast.
Und bevor ich jetzt gleich wieder an Sarah zurückgebe, damit wir direkt in den heutigen Fall starten können, eine kleine Anmerkung. Und zwar erkennt ihr ja schon am Folgentitel, dass wir heute über das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom sprechen. Und dazu haben wir nach dem Fall noch eine Doku-Empfehlung für euch, die euch sicher sehr interessieren wird. Und wir haben da sogar ein paar Ausschnitte aus der Doku bekommen, die wir euch dann noch mit reinpacken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt, weil ich habe die erste Folge schon gesehen. Aber wie gesagt, da sprechen wir am Ende nochmal drüber, weil wir das dann alles besser in Kontext setzen können. Und jetzt zurück zu Sarah und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem heutigen Fall. Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK großgeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Ich nehme euch heute gedanklich mit in die 2010er, ins Jahr 2017, um ganz genau zu sein. In diesem Jahr warst du 24 und ich 23 Jahre alt. Die kleine Olivia K. Gant, die in Pasadena, Texas geboren wurde, ist in diesem Jahr 7 Jahre alt geworden. Gemeinsam wuchs sie dort in der eher ruhigen und ländlichen Kleinstadt mit ihrer Mutter Kelly Renee Turner Gant und ihren zwei Schwestern und ihrem Vater Jeff Gant auf. Schon immer führten Olivias Eltern Kelly und Jeff eine eher schwierige, ziemlich durchwachsene Ehe. Etwas, was auch den drei Mädchen nicht entgeht. Ein sicherer Hafen, ein Ruhepol in diesem Umfeld, stellt Olivias Großvater dar. Zwar ist Looney, der Mann mit den graumelierten Haaren und dem Bart, eigentlich nur Olivias Stiefgroßvater, doch davon ist nichts zu spüren. Die beiden pflegen eine Beziehung zueinander, die enger nicht sein könnte. Olivia sei ein liebevolles Kind mit einer ausgeprägten und sprühenden Fantasie, welches unheimlich gern mit ihren Puppen spielt. Soweit hört sich dies an wie das typische Leben einer Siebenjährigen im Jahr 2017. 2017. Ein Jahr, in welchem Songs wie It Ain't Me von Kygo und Shape of You von Ed Sheeran die Charts wie im Sturm erobern. Das Jahr, in welchem Prince Harry und Meghan Markle ihre royale Verlobung bekannt geben und Justin Bieber und Selena Gomez nach längerer Trennung wieder zueinander finden, wenn auch nur kurz. In diesem Jahr hätte die siebenjährige Olivia zu Shape of You summen und dabei Selena und Justin shippen sollen. So wie dies abertausende kleine Mädchen in ihrem Alter taten. Nicht so Olivia. Sie verbrachte die meiste Zeit ihrer Kindheit in verschiedenen Krankenhäusern und kargen Wartezimmern von Hausärzten, ständig im Kampf mit einer Reihe von mysteriösen Krankheiten, die sie seit Jahren heimsuchen. Nun liegt die siebenjährige Olivia in einem Hospiz in Denver im Sterben. Ihr bleicher Kinderkörper ist mit starken Narkotika vollgepumpt. Zwischendrin war Olivia bewusstlos. Ihr Großvater Looney sitzt die ganze Zeit neben ihr und hält ihre kleine Hand. Er weiß, dass sie dem Tod nahe ist. Er weiß, dass er nichts tun kann. Nach ein paar Minuten kommt Olivia wieder zu sich. Sie schaut ihren Großvater an, hebt mit letzter Kraft ihren Kopf vom Kissen an, schaut ihm tief in die Augen und sagt: Papa, ich habe Hunger. Looney ist wütend. Warum leidet seine Kleine an dieser seltenen Krankheit, die ihr verwehrt zu essen? Warum war es ausgerechnet ihr Darm, der versagte? Warum war es ihr junger Körper, der nicht mehr funktionierte? Er ist wütend, wütend auf diese Krankheit, die ihm seine Kleine nehmen wird. Und am schlimmsten ist der Gedanke, dass es nichts gibt, was man tun könnte, um Olivia zu retten. Oder doch? Wie bereits erwähnt, wird Olivia im Jahr 2010 in Pasadena, einer Kleinstadt im Staat Texas, als jüngste von drei Geschwistern geboren. Die Ehe ihrer Mutter Kelly und ihres Vaters Jeff war schon immer holprig, weswegen Kelly sich Jahre nach Olivias Geburt endgültig von ihrem Ehemann und Vater ihrer Kinder trennt. Dann zieht sie gemeinsam mit ihren drei Mädchen nach Colorado. Von Colorado erhofft sie sich einen Neuanfang. Doch nicht nur das, auch hofft sie hier auf eine bessere medizinische Versorgung für ihre Tochter Olivia. Der kleinen Olivia geht es schon lange schlecht. Mehr und mehr baut sie aufgrund ihrer unheilbaren Krankheit ab. Ihre Mutter Kelly, die das alles mehr oder minder hilflos mit ansehen muss, durchlebt in dieser Zeit wohl das Schlimmste, was einer Mutter widerfahren kann. Das eigene Kind leiden zu sehen, zu wissen, dass es viel zu früh von dir gehen wird, ohne dass du etwas tun kannst, das muss wohl die Hölle auf Erden sein. Dazu kommen die finanziellen Sorgen, die in den USA mit einer solch einnehmenden Krankheit einhergehen. Anders als bei uns gewährleistet das medizinische Versorgungsnetz der Vereinigten Staaten nicht zwangsläufig eine Behandlung. Anders als bei uns ist nicht jeder Mensch automatisch krankenversichert und somit im Ernstfall abgedeckt. Einer der Gründe für Kelly, Olivias Mutter, sich laut zu machen. Im Zeitalter von sozialen Medien könnte es nicht leichter sein, einen Spendenaufruf zu starten. Und genau das tut Kelly. Schon bald setzt sich Kelly online dafür ein, dass mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit Olivia die so dringend benötigten Behandlungen tatsächlich erhalten kann. Sie hat keine andere Wahl. Anders könnten sie die immens hohen Rechnungen nicht decken. Eine GoFundMe-Page wird eingerichtet, die heute nicht mehr verfügbar ist. Kampagne wurde nicht gefunden, heißt es nun. Die Kampagne wird nicht mehr benötigt, denn die kleine Olivia ist nicht mehr zu retten. Reisen wir gedanklich ein klein wenig weiter zurück. Im Jahr 2012 bringt Kelly ihre kleine Olivia, die zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 2 Jahre alt ist, zur Behandlung einer schweren Verstopfung in das Children's Hospital in Colorado. Etwas, was bei kleinen Kindern nicht selten vorkommt, jedoch enorme Schmerzen verursachen kann. In diesem Alter besonders herausfordernd ist, dass die kleinen Patienten und Patientinnen sich nicht selbst erklären können. Ihre Bedürfnisse, Schmerzen und ihren gesundheitlichen Zustand zu erklären, ist nicht möglich. Etwas, was damit einzig und allein in der Hand der Eltern oder der Krankenpfleger liegt. Kelly macht nun also das einzig Richtige. Sie sucht den Glaskasten auf, in welchem sich das Children's Hospital befindet, um die Schmerzen ihrer Tochter abklären zu lassen. Das Ganze trägt sich kurz nach dem Umzug von Texas nach Colorado zu, könnte womöglich also auch hiermit zusammenhängen. Der Arzt, der sich Olivia annimmt, stellt nichts Ungewöhnliches fest. Es scheint ihr gut zu gehen, ihr Wachstum und ihre Entwicklung sind dem einer 2-Jährigen entsprechend und mit Ausnahme der Verstopfung scheint alles in bester Ordnung zu sein. Kelly sieht das anders und bestärkt ihre Sorgen, indem sie Olivias Zustand näher beschreibt. Sie wäre antriebslos und hätte unheimliche Probleme zu essen. Und das schon seit einer ganzen Weile. Schon immer, wenn Kelly so zurückdenkt. Und obwohl Olivia im Normalgewicht zu sein scheint, lässt Kelly nicht locker. Sie ist fest entschlossen. Ihre Kleine braucht endlich medizinische Hilfe. Zunächst einmal kümmern sich die Ärzte im Children's Hospital um das offensichtliche Problem. Olivias Verstopfung. Der verhärtete Stuhl kann erfolgreich aus dem Dickdarm des Mädchens entfernt werden, womit die akute Situation und die akuten Schmerzen von Olivia vorerst gelöst sind. Vorerst, denn immer wieder wird es Olivia schlecht gehen. Dies wird der Beginn jahrelanger Behandlungen und invasiver medizinischer Verfahren sein, die der Kleinen bevorstehen. Im Jahr 2014 wird Olivia das erste Mal operiert. Die Ärzte leiten ihren Dünndarm um ihren Dickdarm zu umgehen, sodass ihre Ausscheidungen durch ein Loch in ihrem Magen in einen Beutel geleitet werden. Durch die Operation wird Olivias erneute schwere Verstopfung behoben, aber auch danach geht es ihr nicht langfristig besser. Kelly berichtet schon bald erneut, dass Olivia noch immer unter Verdauungsproblemen leiden würde und nicht in der Lage sei, richtig zu essen. Dies führt dazu, dass Olivia über einen Zeitraum von 1 Jahr 3 verschiedene Arten von Ernährungssonden gelegt bekommt. Eine Ernährungssonde ist ein Schlauch, der entweder über den Nasenrachenraum oder von außen durch die Bauchdecke in den Verdauungstrakt gelegt wird, um Patienten mit Sondennahrung zu versorgen. Bis ihre Mutter irgendwann sagt, dass ihre Tochter es nicht tolerieren könnte, weiterhin auf diese Art und Weise ernährt zu werden. Die Ärzte entscheiden sich nun, eine Ernährung durch ihre Venen einzuleiten. Ein Verfahren, das als TPN bezeichnet wird. TPN ist kurz für Total Parental Nutrition, was so viel wie parenterale Gesamternährung bedeutet. Hierbei wird ein Katheter in eine Vene gelegt und über diesen wird eine spezielle Nährlösung zugeführt, eine intravenöse Ernährung also. TPN kann kurzfristig zur Unterstützung postoperativer Heilung oder langfristig bei Patienten eingesetzt werden, deren Darm eben dauerhaft nicht in der Lage ist, Nährstoffe zu absorbieren. Zudem bekommt sie einen Kolostomiebeutel gelegt. Ein Kolostomiebeutel ist ein geschlossener Beutel, der Stuhl aus dem Darm sammelt. Sie bekommt also einen Katheter gelegt. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz erwähnen, dass, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ich medizinisch gar keinen wirklichen Background habe. Das heißt, alle Informationen, die ich euch eben mitgeteilt habe, die habe ich im Internet recherchiert. Sollte sich da der ein oder andere Fehler eingeschlichen haben, könnt ihr uns das gerne unter isanddark.podcast wissen lassen. Vor allem dann, wenn das für die Storyline wichtig wäre. Wenn ich euch all das erzähle, dürfen wir hierbei nicht vergessen, dass die Kleine gerade einmal 4 Jahre alt ist. Für eine erwachsene Person sind all diese Behandlungen schon eine absolute Tortur. Stellt euch vor, wie furchtbar dies für ein Kleinkind sein muss, das nicht einmal wirklich versteht, was hier vor sich geht. Während dieser Zeit ist Olivia im Kinderkrankenhaus untergebracht. Kelly überzeugt die Ärzte während des Aufenthaltes, ihrer Tochter Keppra ein Medikament gegen Krampfanfälle zu verschreiben. Keppra ist ein Antiepileptikum, auch Antikonvulsivum genannt. Ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung bestimmter Arten von Anfällen bei Menschen unter anderem beispielsweise mit Epilepsie. Keppra ist ein ziemlich starkes Medikament, das nur unter ärztlicher Aufsicht und Vorsicht eingenommen werden sollte. Denn mit der Einnahme von Keppra gehen mögliche starke Nebenwirkungen einher. Diese können in Form einer Nesselsucht, Atembeschwerden, Schwellungen im Gesicht oder Hals oder eine schwere Hautreaktion inklusive Fieber, Halsschmerzen, Brennen in den Augen, Hautschmerzen, rotem oder violettem Hautausschlag, der sich ausbreitet und Blasenbildung und Abschälen verursacht, auftreten. Auch Stimmungs- oder Verhaltensänderungen, Depressionen, Angstzustände, Panikattacken und Schlafstörungen können auftreten. Online steht, dass Feindseligkeit, Reizbarkeit und Hyperaktivität, geistig oder auch körperlich, ebenfalls möglich sind. Auch Gedanken an Selbstmord oder Selbstverletzung können im Zusammenhang mit dem Medikament auftreten. Suizidgedanken treten vor allem überwiegend bei Beginn der Einnahme auf. Auf der Website drugs.com, das hört sich nicht sehr seriös an, ist es aber tatsächlich, heißt es: Achten Sie auf Veränderungen in Ihrer Stimmung oder bei Ihren Symptomen. Melden Sie alle neuen oder sich verschlechternden Symptome Ihrem Arzt. Tragen Sie einen medizinischen Alert-Tag oder einen Ausweis mit dem Hinweis, dass Sie Keppra einnehmen. Jeder medizinische Betreuer, der Sie behandelt, sollte wissen, dass Sie Medikamente gegen Krampfanfälle einnehmen. Dass Olivia dieses Medikament verschrieben bekommt, geschieht trotz medizinischer Berichte, aus denen hervorgeht, dass die Ärzte selbst nie gesehen haben, dass Olivia einen Anfall erleidet. Bedeutet lediglich auf Basis dessen, was Kelly, ihre Mutter, schildert. Und da ihr das Topic unseres Podcasts kennt, könnt ihr euch mittlerweile sicherlich denken, auf was es in dieser Folge hinausläuft. Ich meine, letztendlich verrät euch das ja auch schon der Folgentitel. Olivia ist nicht krank. Sie war es nie. Und deswegen werde ich ihre Geschichte fortan auch entsprechend erzählen und bewusst den Schein ablegen, den Kelly, ihre Mutter, viel zu lange wahren konnte. Zudem werde ich Kelly ab jetzt nur noch bei ihrem Namen nennen und sie nicht mehr als Olivias Mutter bezeichnen, da sie meiner Meinung nach diesem Begriff in keinster Weise gerecht wird. Denkt also von jetzt an daran, dieses Kind, über das wir hier sprechen, ist kerngesund. Sie wird mehr als einer schwerwiegenden Operation unterzogen. Ihr Leben ist von Krankenhausaufenthalten, Schmerzen und unnötigen Behandlungen geprägt. Und ihre Ärzte lassen das einfach geschehen, was mir irgendwie wirklich Sorgen bereitet. Es wird euch sicher nicht überraschen, dass später der Verdacht aufkommt, dass Kelly Turner unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leidet. Laut PubMed Central wird dies wie folgt definiert. Das Münchhausen-Syndrom gehört zu den klinischen Erscheinungsformen der selbstverletzenden Verhaltensweisen und weist damit eine psychopathologische Nähe zur offenen Autoaggression und Mutilation sowie zur bewusstseinsnahen, künstlichen Erzeugung von Krankheitssymptomen auf. Das Münchhausen-Stellvertreter- oder auch bei Proxy-Syndrom, welches in unserem Fall von Interesse ist, ist klinisch dadurch gekennzeichnet, dass die betreuende Person, in unserem Fall Kelly, Krankheitssymptome bei einem Kind, in unserem Fall Olivia, provoziert, die einen Kontakt zu einem Arzt rechtfertigen. Das Münchhausen bei Proxy-Syndrom ist eine Form der Kindesmisshandlung. Wenn wir diesen Begriff verwenden, beschreiben wir im Grunde eine psychische Störung, bei der eine Pflegeperson jemanden in der Pflege ausnutzt. Das hast du ja vorhin auch schon benutzt, das Wort. Ausnutzen trifft es da eigentlich ganz gut, sodass die Symptome des Opfers, die Krankheiten, an denen es leidet, entweder übertrieben werden oder sogar gänzlich erfunden werden. Der Begriff Münchhausen bei Proxy-Syndrom ist mittlerweile jedoch ziemlich umstritten, da die Diagnose das Elternteil und nicht das misshandelte Kind in den Vordergrund stellt. Im englischen Sprachraum wird daher zunehmend der Begriff Medical Child Abuse, also Englisch für medizinische Kindesmisshandlung, verwendet. Und nur um das in Kontext zu stellen, die meisten Menschen, auf die dieses Paradigma zutrifft, sind in der Regel nicht durch etwas motiviert, das man als materiellen oder finanziellen Gewinn bezeichnen könnte. Es geht ihnen nicht ums Geld, sondern lediglich um die Aufmerksamkeit, das Mitleid, die Anteilnahme anderer. Aber hier weicht Kelly von dieser typischen Klassifizierung des Syndroms ab. Denn ich würde sagen, da können wir später auch nochmal drüber sprechen, dass ein finanzieller Zugewinn für sie ebenfalls von Bedeutung war. Jetzt konzentrieren wir uns aber erst einmal wieder auf das Wesentliche, die kleine Olivia. Jahrelang behandeln Ärzte die Kleine, basierend auf Kellys Aussagen. Wir hatten keinen Grund, nicht zu glauben, was Kelly uns sagte, sagt auch Looney, Olivias Großvater, später. Er vertraute seiner Schwiegertochter Kelly Turner, dass sie sich um seine Livy, wie er sie immer nannte, kümmern würde. Ein folgenschwerer Fehler. Denn Kelly ist niemand, dem man vertrauen kann. Wir schauen sie uns an dieser Stelle auch einmal etwas genauer an. Denn Kelly ist im Rechtssystem absolut nicht fremd, wie viele unserer Täter. Doch ihre Verbrechen sind meiner Meinung nach nicht nur kleine Dinge, also hierbei geht es wirklich um schreckliche Dinge, die sie getan hat, nicht so beispielsweise wie Einbruch oder Diebstahl, was ich an dieser Stelle auch gar nicht kleinreden will, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also es gibt so ein paar Delikte, die man vielleicht, wenn man jünger ist, auch einfach mal als Mutprobe oder aus einer Situation rausmacht. Ja, wie beispielsweise aus einem Laden was klauen, aus einem Kiosk irgendwie eine Tüte Chips mitgehen lassen. Ja. So Kleinigkeiten eben. Aber im Fall von Kelly sieht das ganz anders aus. Denn Kelly wird im Jahr 1998, als sie in Texas lebte, wegen schwerer sexueller Nötigung eines Kindes angeklagt. Und sie bekommt damals einen Deal angeboten und lässt sich auf diesen natürlich auch ein. Meiner Meinung nach gar nicht akzeptabel, wenn es um einen sexuellen Übergriff an einem Kind geht. Also ich finde, da sollte auch einfach kein Deal angeboten werden, meiner Meinung nach. Aber in diesem Fall läuft es eben genauso ab und so plädiert Kelly am Ende auf einen geringeren Tatbestand, nämlich auf die Verletzung eines Kindes. Hierfür wird sie letztendlich dann auch verurteilt. Das ist ja aber etwas ganz anderes, denn auch eine schwere Körperverletzung an einem Kind, auch wenn das natürlich super, super schlimm ist, hat meiner Meinung nach aber nichts mit einem sexuellen Übergriff an einem Kind zu tun. Also da ist ja die Motivation und der Hintergrund nochmal ein ganz anderer.
Ja, ja.
Das steht so dann aber natürlich nicht in ihrer Akte. Kelly muss für ihre Straftat dennoch mehrere Jahre im Gefängnis verbringen, aber aufgrund ihres Deals werden ihr im Nachhinein eben keine Steine mehr in den Weg gelegt. Bedeutet, dass sie nach ihrer Entlassung ein neues Leben beginnen kann und so auch ungehindert eine eigene Familie gründen kann. Außerdem hat sie weitere, sehr außergewöhnliche Vorstrafen. Sie wurde unter anderem wegen Impersonating a Medical Technician verurteilt. Das heißt, sie hat sich als eine Sanitäterin ausgegeben und wurde hierbei erwischt.
Also ich bin gerade ein bisschen baff, muss ich sagen, weil ich glaube, dass wir sowas im Podcast noch nie besprochen haben und ich glaube, dass ich das sonst auch noch nie gehört habe.
Ja, also mir ging es genauso. Ich habe da noch nie von gehört, dass sich jemand als Sanitäter oder Sanitäterin ausgeben würde und ich wüsste auch gar nicht so richtig, warum man das machen würde. Ich habe mir das so ein bisschen damit erklärt, dass sie vielleicht, wie das ja auch irgendwie so ein bisschen zu Münchhausen bei Proxy passt, dann die Helferin sein wollte. Weißt du, was ich meine?
Ja, das war eben auch mein Gedanke, weil das ist ja auch oft, wie du sagst, bei Münchhausen bei Proxy so, dass die Personen das machen, dass sie Anerkennung dafür bekommen, dass sie sich um ihr krankes Kind zum Beispiel kümmern. Und dann wollte sie da vielleicht die Anerkennung als Sanitäterin haben, wenn sie Menschen rettet oder anderen Menschen irgendwie hilft.
Ja, ja, voll. Und mich hat das auch so ein bisschen an solche Stories erinnert, in denen Feuerwehrmänner selbst Brände legen, um diese dann zu löschen und dann als Held gefeiert zu werden. Also sehr, sehr weird irgendwie. Und ich finde irgendwie auch, dass wenn man das in Kombi, also ihre Vorstrafen, schon kennt und dann sieht, was mit Olivia passiert, dass man da doch vielleicht schon irgendwie eins und eins hätte zusammenzählen können.
Ja.
Sie ist zudem bekannt für verschiedene Vergehen, die gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Wir sprechen hier also von einer ganzen Reihe von Vorstrafen, die zeigen, was für ein Mensch diese Person ist. Und das zeichnet nicht wirklich ein Bild einer prosozialen Persönlichkeit ab. Die Frage, die ich mir hierbei gestellt habe, ist folgende. Also erst einmal zusammenfassend. All diese Taten in der Vergangenheit waren ja sehr, sehr offensichtliche Taten. Sie wurde dabei erwischt, sie wurde angeklagt, sie hat hierfür eine Haftstrafe abgesessen. Und nun zu meiner Frage. Hat sie dadurch vielleicht irgendwie ein Verständnis dafür entwickelt, dass es einen einfacheren oder unauffälligeren Weg geben muss, diese Aufmerksamkeit und das Geld zu bekommen, ohne das Gesetz auf offensichtliche Art und Weise zu brechen? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Dass sie das schon die ganze Zeit in sich drin hatte und dieses, ich konzentriere mich auf meine Tochter Olivia, einfach so die Weiterentwicklung dessen war, was sie aus ihren vorherigen Fehlern gelernt hat?
Boah, ich finde, das klingt sehr danach, weil sie dann somit ja wirklich einen Weg gefunden hat, wie sie das dann doch irgendwie erlangen kann, diese Bewunderung zum Beispiel, und das Ganze halt dann
ja
so durchziehen kann, ohne dass sie, wie du sagst, irgendwie dann mit dem Gesetz in Konflikt gerät.
Ja, voll. Dass sie halt gemerkt hat, so geht es nicht weiter, aber ich brauche diese Aufmerksamkeit,
ja,
und dass sie deswegen dann eben auf Olivia zurückgegriffen hat. Dass sie da wirklich so nachgedacht hat drüber, wie sie das anstellen könnte, und ihr dann klar wurde, dass die perfekte Gelegenheit ja eigentlich ist, dass sie die Mutter eines kranken Mädchens ist.
Ja, da ist Olivia dann einfach so wie ein Werkzeug für sie gewesen, finde ich.
Ja,
also so
voll,
klingt das.
Voll. Absolut. Das ist einfach ein Mittel zum Zweck gewesen. Und den Gedanken finde ich so, so furchtbar, wenn du überlegst, dass die eine Person ist, die sich am meisten um Olivia kümmern müsste, die eigene Mutter, und dass sie ihre eigene Aufmerksamkeit und ihre eigenen Bedürfnisse so extrem über ihre Tochter stellt, das ist halt schon einfach sehr, sehr außergewöhnlich. Also das ist ja bei jedem Münchhausen bei Proxy-Fall so, aber mich schockiert das irgendwie trotzdem jedes Mal wieder.
Ja, total, mich auch, weil so die eigene Mutter ist ja die Person, der man in der Regel am meisten vertraut, wo man ja
voll
darin vertraut, dass sie nur das Beste für einen möchte und möchte, dass man gesund ist,
ja,
und dass es einem gut geht. Und wenn genau diese Person das dann ja ausnutzt und einen krank macht und krank hinstellt, also das finde ich ist so schwer zu begreifen und so schwer zu verstehen, dass es Leute gibt, die sowas machen.
Also ich glaube, für fast jedes Kind ist das schwer zu begreifen. Also ich könnte mir niemals vorstellen, dass mir meine Mama oder mein Papa sowas jemals antun würden, weil die,
ja,
wie du sagst, ja immer das Beste für einen wollen. Aber auch umgekehrt, also klar kann ich mich nicht in die Lage einer Mutter reinversetzen, aber ich glaube, ganz viele Mamas, die uns hier zuhören, für die ist das wirklich absolut raus aus ihrer Welt, also so gar nicht in ihrem Verständnis mehr drin. Das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich.
Das ist wirklich einfach sehr, sehr schwer, sich vorzustellen. Also man hört so Stories ja immer wieder, aber wie du sagst, mir geht es da auch ähnlich, dass ich jedes Mal da sitze und denke, ich kann das einfach nicht begreifen, wie eine Mutter ihrem eigenen Kind so etwas antun kann.
Ja, ja, total. Im Laufe der Jahre stellt Kelly immer wieder falsche Behauptungen über Olivias Gesundheitszustand auf. Vor den Ärzten und ihrer Familie, aber sie tut das auch online, unter anderem auf ihrem Blog. Dort veröffentlicht sie auch immer wieder Bilder von Olivia. Viele dieser Bilder finden sich noch heute im Internet. Eines zeigt Olivia in einem Rollstuhl vor dem Children's Hospital Colorado in Aurora. Die Kleine ist verkabelt, ein Infusionshalter mit etlichen Maschinen steht dicht an ihr. Olivia lächelt in die Kamera, sie trägt einen türkisfarbenen Pyjama mit Ariel der Meerjungfrau drauf. Ihre Hose ist gepflastert mit Ariel und Fabius, auf ihrem Shirt steht groß Mermaid. An ihren schwarzen Kinderrollstuhl ist ein Heliumluftballon in Form von Buzz Lightyear gebunden. Dutzende andere Bilder zeigen die Kleine in ihrem Krankenhausbett. Auf einem trägt sie ein Prinzessinnenkleidchen, hat eine braunhaarige Barbie bei sich liegen, Olaf den Schneemann zwischen ihren Beinchen liegend, die in Cars Hausschuhen stecken. Auf diesem Bild wirkt sie verzweifelt, ausgelaugt und traurig. Auf einem anderen Bild ist sie von Disney-Spielzeug und Kuscheltieren umzingelt und strahlt mit diesen um die Wette. Immer an ihrer Seite Olaf. Und natürlich Kelly. Olivia und Kelly sind mittlerweile zu Stammgästen im Krankenhaus geworden. Olivia wird als eine gesellige, oft energiegeladene Patientin, ein aufgewecktes, gesprächiges Mädchen, das mit Puppen spielt, Filme auf dem iPad anschaut und Spaziergänge zum Geschenkladen des Krankenhauses unternimmt, beschrieben. Doch nicht immer schafft es die Kleine, positiv zu bleiben, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Olivia kämpft immer wieder mit Angstzuständen und Panikattacken, vielleicht durch das Medikament. Oft fängt sie unkontrolliert an zu weinen zu schreien, zu strampeln. Meist um zu versuchen, wegzukommen, wenn sie weiß, dass eine Operation bevorsteht. Kelly Turner ist zu jeder Zeit stark in Olivias Pflege involviert. Sie setzt sich für Olivias Behandlungen und Operationen ein und scheut sich auch nicht, sich über die Befehlskette des Krankenhauses zu beschweren, wenn ihre Wünsche nicht befolgt werden. Und all das hält sie online fest, führt ein Tagebuch und dokumentiert Olivias Verfall. Schritt für Schritt. Und damit bekommt Kelly, was sie will. Sie erhält all diese Aufmerksamkeit und Sympathie und sie wird sich diese auch von überall herholen, wo sie nur kann. Und das Krankenhaus spielt mit. Beispielsweise stellt das Krankenhaus Olivia in seinen Broschüren vor und nennt die damals Vierjährige in einer Broschüre von 2014 über das krankenhausinterne Radiostudio ein Zitat Firecracker, also ein Feuerwerkskörper. Das ist das Studio in einem Wort. Heilung wird Kelly in dieser Broschüre zitiert. Man vergisst die Krankheit, die Schmerzen, die Stiche und Stöße und die Medikamente. Man erinnert sich, ich bin Olivia oder ich bin Mama, heißt es weiter. Plakate, auf denen Olivia lächelnd mit Ärzten abgebildet ist, hängen im ganzen Krankenhaus aus. Olivia ist zwar eine von vielen Patienten mit ähnlichen Erkrankungen und Symptomen auf der Station, aber die Familie Gant ist dennoch bekannter als andere Patienten. In einem Interview, welches The Post mit einer examinierten Krankenschwester führte, die allerdings anonym bleiben möchte, verriet diese, ich zitiere, sie stach insofern hervor, als dass ihr Bild überall im Krankenhaus auf Plakaten abgedruckt war. Sie war in den Nachrichten. Bei jeder Spielzeugsammlung wussten wir, dass sie die größten und die heftigsten Spielsachen bekommen würde. Und was sie wollte, bekam sie auch. Und ihre Mutter hatte diese Einstellung auch. Meinst du, wir können dies tun? Meinst du, wir können das tun? Immer bekommen sie eine Sonderbehandlung. Immer stehen sie im Mittelpunkt. Dafür tut Kelly alles. Bereits seit dem Jahr 2011 bloggt Kelly regelmäßig über Olivias Gesundheit. Da ist die Kleine gerade einmal 13 Monate alt und lebt noch gemeinsam mit ihrer Familie, also auch mit ihrem Vater Jeff, in Texas. Hier beginnt sie auch, Olivias angebliche Krankheiten und Krankenhausbesuche detailliert mit der Familie zu besprechen und um Geld für ihre Pflege und die damit verbundenen Reisekosten zu bitten. Hier erzählt sie noch viel mehr Unsinn als im Krankenhaus. Denn hier weiß es niemand besser. Sie behauptet unter anderem, Olivia habe einen deformierten Kopf, Entwicklungsverzögerungen, Krampfanfälle, einen Tumor, zu viel Flüssigkeit in ihrem Gehirn und Zöliakie. Die Ermittler stellen später fest, dass Olivia die meisten von ihrer Mutter angegebenen Probleme nie hatte. Kelly erzählt auch, dass Olivias Schwester, die damals 2 Jahre alt ist, schwer krank sei und an einer Immunschwäche leiden würde, die es ihr unmöglich machen würde, sicher in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich kann direkt vorwegnehmen, bei dem Mädchen wurde nie etwas Ernsteres als eine Ohrenentzündung diagnostiziert. In einem Blogbeitrag wettert Kelly darüber, dass die Ärzte nicht bemerkt hätten, dass die Membran des Gelbkörpers in Olivias Gehirn dünner geworden sei. Etwas, was nicht einmal Sinn ergibt. Der Corpus Ioteum ist eine Struktur im Eierstock, nicht etwa im Gehirn.
Boah.
Doch die meisten, die die Gans verfolgen, wissen es nicht besser. Blogs wie der von Kelly, in denen es große Widersprüche zwischen den Berichten der Eltern über den Gesundheitszustand ihrer Kinder und deren medizinischen Aufzeichnungen gibt, können ein mögliches Anzeichen für medizinischen Kindesmissbrauch sein. Das sagt zumindest ein Arzt des Seattle Children's Hospital. Und er gibt eben an, dass beispielsweise 3 Eltern, die ihre Kinder in diesem Krankenhaus in Behandlung hatten, als potenziell missbräuchlich eingestuft wurden, weil sie auch in Blogs geteilt hatten, was ihre Kinder haben, aber das halt eben nicht der Wahrheit entsprach. Also in dem Fall haben die Ärzte die Blogs kontrolliert, haben gemerkt, da werden falsche Informationen verbreitet und sind deswegen eben skeptisch bzw. aufmerksam geworden. Bei Olivia merkt das jedoch niemand. Und man muss ja auch dazu sagen, dass es überhaupt nicht zum medizinischen Standard gehört, dass Ärzte irgendwie die sozialen Medien der Patienten und Patientinnen verfolgen. Das würde ja gar nicht gehen, dass man das eben bei jedem Einzelnen mitkontrolliert. Kelly schreibt auch über den ersten Besuch im Children's Hospital Colorado im Jahr 2012, als Olivia gerade einmal 2 Jahre alt war. dass ein Neurologe 2014 feststellt, dass Olivia keine Anfälle hat und die Einnahme von Keppra dagegen einstellen soll. Das veröffentlicht sie allerdings nicht. Und folgen wird diesem Rat auch niemand. Olivia nimmt das Medikament gegen Krampfanfälle weiter ein. Weitere Einträge folgen. Über die Eingriffe im November 2014, die ihre Verstopfung verbessern, und darüber, dass Olivia dennoch nicht essen will. Über die erste Ernährungssonde, die Olivia durch die Nase eingeführt bekommt, und über die zweite dauerhafte Ernährungssonde, die durch Olivias Bauch eingeführt wird. Auch über die dritte Sonde, über die ich euch vorhin bereits berichtet habe, schreibt Kelly. Im Juli 2015 schreibt sie dann über einen weiteren Eingriff, bei dem Olivia operiert wird, um die Sonde gelegt zu bekommen, mit der sie über ihre Venen ernährt wird. Das TPN-Verfahren. Kurzfristig, so berichtet Kelly, unterzieht Olivia sich im Krankenhaus einer Ernährungstherapie und kann wieder normale Nahrung zu sich nehmen. Doch dann, im Juli 2015, ein weiterer Blogbeitrag. Und der treibt es auf die Spitze. Kelly Turner postet hier zum ersten Mal online, dass Olivia eine unheilbare, eine tödliche Krankheit hat. Ihre medizinischen Unterlagen zeigen keine solche Erkrankung. Ende 2015 heißt es dafür in Olivias Krankenakte, sie habe ein Darmversagen. Das tritt dann auf, wenn der Darm die Fähigkeit verliert, Nährungsstoffe aus der Ernährung zu verdauen und aufzunehmen. Patienten können eine Zeit lang eben mit TPN ernährt werden, wie es bei Olivia auch der Fall ist, aber die einzige langfristige Lösung ist eine Darmtransplantation. Bei Olivia wird zudem eine Pseudoobstruktion ihres Darms diagnostiziert. Eine Diagnose, die Patienten gestellt wird, die Symptome eines physisch blockierten Darms aufweisen, bei denen jedoch keine solche Obstruktion festgestellt werden kann. Aus den Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, wie Olivias Ärzte feststellen, dass ihr Darm versagt oder ob sie untersucht haben, ob ihre verschreibungspflichtigen Medikamente vielleicht zu ihren Verdauungsproblemen führen. Das könnte nämlich auch sein. Denn bei genauerem Hinsehen gibt es 3 Antihistaminika auf Olivias Medikamentenliste, die in Kombination mit dem ebenfalls eingenommenen Oxycodon dafür sorgen können, dass der Darm vorübergehend nicht mehr in der Lage ist, Nahrung weiterzuleiten. Ob Olivias Verdauungsprobleme daher kamen, kann mittlerweile nicht mehr nachvollzogen werden. Eine mögliche Nebenwirkung könnte das jedoch gewesen sein. Überprüft wird das nicht. Stattdessen erhält Olivia immer höhere Dosen von Schmerztabletten und immer mehr Aufmerksamkeit. Dafür sorgt Kelly. Ab 2017 nimmt Olivia an einer Reihe von öffentlichen Veranstaltungen teil. Am 16. Februar 2017 beispielsweise berichtet CBS News mit dem Titel Bad Princess Saves the Day at Denver Office Building. In dem Artikel schreiben sie, Zitat, mit Hilfe der Make-A-Wish Foundation wurde am Montag für ein kleines Mädchen in Denver ein Traum wahr. Bei der 6-jährigen Olivia Gant wurde eine neurogastrointestinale Enzephalomyopathie diagnostiziert, eine Krankheit, die viele lebenswichtige Organe des Körpers angreift. Nach einem langen Kampf mit der Krankheit wurde Gant von der Stiftung angesprochen, die ihr die Möglichkeit bot, sich einen Wunsch zu erfüllen. Sie sagte, ich möchte zusammen mit Batman kämpfen. Wir werden gegen Ursula kämpfen und wir werden gegen Captain Hook kämpfen, erzählt Kelly Gant für den Artikel. Alles, um Bella und Ariel zu retten, fügt sie hinzu. Unter diesen Zeilen findet sich ein Bild von Olivia. Sie trägt pinke Docks, ein schwarzes Batman-Kostüm mit lila Aufdruck, einen Umhang und eine blaue Maske. Die Mitarbeiter von DaVita, einem Dialyseunternehmen in Denver, haben sich an diesem Tag mit der Stiftung zusammengetan. Die Mitarbeiter verkleiden sich hierfür als Zeichentrickfiguren, um Olivias Fantasie Wirklichkeit werden zu lassen. Ursula ist da, Ariel ebenfalls. Die Mitarbeiter säumen die Flure mit einem Tunnel aus Schwertern. Olivia läuft stolz wie Bolle hindurch. Für sie wird an diesem Tag wirklich ein Traum wahr. Ein Traum ist ein Wunsch, den dein Herz ausspricht, sagt die damals 6-Jährige selbst dazu. Die Make-A-Wish Foundation plättert für diesen Herzenswunsch gute $11.000 hin. Auch erfüllen sie und weitere Organisationen ihr weitere Wünsche. Olivia wird für einen Tag zur Feuerwehrfrau. Ein anderes Mal darf sie Streife mit der Denver Police fahren. Alles Dinge, die Olivia auf ihrer Batman-Princess Olivia Bucketliste stehen hat. Herzenswünsche, die sie auf buntem Papier niedergeschrieben hat. Ein Bild zeigt Olivia diese hochhalten, in ihrem Krankenbett sitzend. Unter anderem steht hier, mich um verletzte Tiere kümmern, eine Feuerwehrfrau sein, mit einem Heißluftballon fliegen, einen Bad Guy mit der Polizei festnehmen und Haie füttern. Kelly hatte das online gestellt. Wie alles. Unterstützt werden diese Träume aber nicht nur durch Organisationen wie Make-A-Wish, sondern auch von Privatpersonen, die spenden. Hierfür hat Kelly eine GoFundMe-Page eingerichtet. Erstellt bereits am 27. Juli 2015, steht hier geschrieben: Dies ist eine Geschichte über eine süße kleine Prinzessin, die jeder lieb gewonnen hat. Am Anfang ging es Olivia gut, abgesehen davon, dass sie eine Frühgeburt war und nur etwas über 4 Pfund wog. Ab etwa 9 Monaten wurden Probleme festgestellt, aber die wirklichen Herausforderungen begannen mit dem ersten Besuch im Children's Hospital Colorado im Sommer 2012. Seitdem war sie Wochen bis Monate lang immer wieder im Krankenhaus. Da wir als Familie in verschiedenen Bundesstaaten leben, schien es die richtige Entscheidung zu sein, dorthin zu gehen, wo Olivia am besten versorgt werden kann. Seit November 2014 hat Olivia zahlreiche Krankenhausaufenthalte, Operationen, Behandlungen und invasive Tests hinter sich, um sie am Leben zu erhalten. Als Spendenziel sind 30.000 US-Dollar angesetzt. 161 Menschen haben 22.270 Dollar gespendet bisher. Auch hierüber wird in vielen lokalen Medien berichtet, unter anderem in der Post. So viel Aufmerksamkeit auf Olivia, doch niemand bemerkt etwas. Oder doch? Als die Ärzte Olivia behandelten, verließen sie sich, wie bereits gesagt, ganz stark auf Kelly Turners Beschreibungen der Krankengeschichte, der Symptome und der Schmerzen ihrer Tochter. Olivias medizinische Aufzeichnungen besagen, dass bei ihr Autismus und ein Anfallsleiden diagnostiziert wurde. 2 Krankheiten, die bei Olivia laut Anklageschrift nie festgestellt wurden. Gelegentlich stellen sich vereinzelt auch einige der Ärzte gegen Kellys Behauptungen, aber das führt dennoch nicht zu einer Änderung von Olivias Behandlungsplan. Dazu kommt, dass Ärzte laut Dr. Benjamin Levy, Kinderarzt und Gründungsdirektor des Penn State Center for the Protection of Children, darauf trainiert sind, den Eltern zu vertrauen. Hierzu sagt er: Wir als Gesundheitsdienstleister sind vernünftigerweise darauf programmiert, den Eltern zu glauben. Ich war gestern Abend nicht im Haus, um festzustellen, ob das Kind 40 Grad Fieber hatte. Ich frage also, hatte er in den letzten 2 Tagen Fieber? Und sie sagen ja, 40 Grad. Okay, ich schreibe 40 Grad Fieber. Wenn ich nun einen Grund habe, skeptisch zu sein, dann fängt man an, kritischer zu werden. 2017 fällt das erste Mal ein Grund für Skepsis auf. 5 Monate vor Olivias Tod bemerken die Mitarbeiter des Children's Hospitals Diskrepanzen zwischen der Menge des Ausflusses, der in ihrem Stomabeutel ist, das ist der Beutel, der den Stuhl aufhängt, und der Menge, die in den Krankenakten verzeichnet ist. Zur Info, der Ausfluss ist hierbei ein wichtiger Indikator dafür, wie gut Olivias Darm funktioniert. Als Olivias Pflegekräfte die Diskrepanzen melden, ordnet Dr. Deborah Nagit an, dass Olivia 24 Stunden lang einzeln überwacht werden sollte. Ein Monitor soll den Output beobachten und verzeichnen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass genaue Messungen vorgenommen werden und es soll natürlich auch herausgefunden werden, wie gut Olivias Darm wirklich funktioniert. Kelly ist über diese Anordnung sehr verzweifelt. Sie protestiert, stellt sich gegen diese Entscheidung. Zeigt sich empört darüber, dass sie als schlechte Mutter hingestellt wird und dass ihre Fähigkeit für Olivia zu sorgen in Frage gestellt wird. Doch dieses Mal redet sie sich nicht heraus. Unter der Aufsicht des ständigen Monitors verbessert sich Olivias Stomabeutelausstoß drastisch. Von 11 Millilitern Drainage auf mehr als 200 Milliliter in nur 24 Stunden. Ihr Ausstoß liegt damit im Normalbereich. Olivia wird daraufhin entlassen. In einem Vermerk in der Krankenakte heißt es, dass die Ärzte nicht sicher sind, ob sich der Ausfluss aufgrund der Medikamente, die sie Olivia gegeben haben, oder aufgrund einer spontanen Lösung verbessert hätte. Der Zeitpunkt der Verbesserung wirkt Fragen auf, merkt jedoch ein Arzt an. Am Tag nach der Anordnung des 24-Stunden-Monitors wendet Kelly sich an das Krankenhaus, um Operationen oder andere invasive Eingriffe zu vermeiden, damit sie sich auf Olivias Bucketlist konzentrieren können. Das heißt, sie möchte nicht, dass ihr Kind weiter behandelt wird. 5 Tage zuvor hatte sie außerdem eine extreme Entscheidung getroffen. Kelly hat darum gebeten, dass Olivia nicht wiederbelebt wird, wenn ihr Herz stehen bleibt.
Was?
Auch soll ihr kein Naloxon verabreicht werden, wenn sie aufgrund der ungewöhnlich hohen Menge an Opioiden, die sie einnimmt, eine Überdosis erleidet. Hierzu sagt sie, wenn Olivia stirbt, während wir Opioide verabreichen, ist es Gottes Zeit, sie nach Hause zu holen. Und ich werde das nicht verhindern. Ich werde nicht dabei zusehen, wie mein Kind stirbt, während ihr auf eine Brust gehämmert wird oder ihr ein Schlauch in die Kehle gesteckt wird. Während Olivias Aufzeichnungen eigentlich keine Bedenken aufführen, dass ihr Herz spontan aufhören würde zu schlagen, war sie mit dem Risiko einer Überdosis durchaus konfrontiert. Während eines Krankenhausaufenthaltes im Jahr 2017 drängt Kelly den diensthabenden Arzt dazu, Olivias Dosis an Opioiden zu verdoppeln. Der Arzt stellt sich dagegen, sagt Kelly, dass die von ihr geforderte Dosis einen Erwachsenen bewusstlos werden lassen könnte. Bei einem Kind könnte die Dosis zu einem Atemstillstand führen.
Oh mein Gott.
Ja, das fand ich auch krass. Was ich noch schlimmer finde, ist Kellys Antwort darauf. Nun, sie ist DNR, was eben bedeutet, dass sie diese Anordnung zum Verzicht auf eine Reanimation hat. Der Arzt entgegnet daraufhin, dass er gerade deshalb in dieser Angelegenheit vorsichtig sein möchte. Er lehnt also ab, Olivias Dosis wird nicht erhöht. Nachdem Olivia am 29. März 2017 aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist dies nicht der Hoffnungsschimmer, der es zunächst zu sein scheint. Denn Kelly hat andere Pläne für die Kleine. Kelly veranlasst die häusliche Hospizpflege für Olivia. Im Rahmen dessen erhält sie höhere Dosen von Narkotika. 3 Monate später, im Juli 2017, kehrt Olivia wegen einer Infektion im Zusammenhang mit den Schläuchen in ihrem Körper ins Children's Hospital zurück. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die ersten Mitarbeiter des Krankenhauses wegen möglicher medizinischer Misshandlung Alarm zu schlagen. Dr. Thomas Walker schreibt seine Bedenken diesbezüglich in Olivias Krankenakte. Er weist darauf hin, dass die Pflege, die das Krankenhaus anbot, Olivias Zustand verschlimmern könnte. Er ist der Erste, der Einwände gegen die Verzicht auf Reanimation-Anordnung erhebt. Er weigert sich, sie unter seinem Namen zu erneuern. Auch stellt er Olivias Status als Hospizpatientin in Frage und bezeichnet ihren derzeitigen Behandlungsplan, der nach wie vor extrem hohe Dosen von Opioiden vorsieht, als, Zitat, gefährlich. Auch andere Ärzte wagen nun einen kritischeren Blick. Sie weisen auf die Möglichkeit hin, dass es sich bei den von Olivia angegebenen Schmerzen um eine opioid-induzierte Hyperalgesie handeln könnte. Ein Zustand, bei dem die Nerven eines Patienten nach der Einnahme von Opioiden schmerzempfindlicher werden. Dr. Seth Eisdorfer stellt hierbei fest, dass Olivia etwa 20 Minuten nach der Einnahme von Hydromorphon vor Schmerzen schreien würde. Dr. Thomas Walker beantragt letztendlich, dass sich der Ethikausschuss des Krankenhauses mit der Situation befassen sollte, woraufhin das erste von 3 Treffen im Sommer 2017 stattfindet. Das erste am 12. Juli, das zweite am 27. und das dritte und letzte am 1. August. In der ersten Sitzung geht es überwiegend um die Anordnung zur Nichtwiederbelebung. Diese stimmt die Fachkräfte nämlich besonders skeptisch. Das Ethikkomitee berücksichtigt jedoch, dass Olivia eine tödliche Diagnose, Darmversagen aufgrund von Pseudoobstruktion hat und dass sie in letzter Zeit immer schwächer wurde. Olivia kann beispielsweise nicht mal mehr allein laufen. Krankenschwestern geben an, dass das aber auch an der ungewöhnlich hohen Dosis von Schmerzmitteln liegen könnte, die sie während der häuslichen Hospizpflege bekam. Ist eine Nichtwiederbelebungsanordnung also wirklich im besten Interesse der Patientin? Die Ärzte haben darauf eigentlich eine klare Antwort. Sie stellen fest, dass Olivia noch jahrelang leben könnte. Letztendlich empfiehlt der Ausschuss jedoch, Kelly weiterhin zu unterstützen. Auch Olivias Vater, der später per Telefon konsultiert wird, unterstützt die Entscheidung, wie aus den medizinischen Unterlagen hervorgeht. Olivias Betreuung wird daraufhin von Dr. Thomas Walker auf einen anderen Arzt übertragen, der bereit ist, die Anordnung zu unterzeichnen. Im Fall der Fälle würde die Kleine nicht wiederbelebt werden. Die nächsten beiden Ethiksitzungen werden einberufen, weil Kelly den Ärzten mitteilt, sie wolle Olivias TPN stoppen. Den Schlauch, der ihre gesamte Ernährung durch ihre Venen leitet. Die Umsetzung dieser Entscheidung würde Olivia töten. Kelly behauptet aber, Olivias Körper würde die Sondennahrung abstoßen. etwas, was aus medizinischer Sicht gar nicht möglich ist. Patienten, die über ihre Venen ernährt werden, neigen zwar dazu, früher zu sterben, in der Regel aber an Leberversagen oder an einer Infektion, aber Olivias Aufzeichnungen zeigen keine Bedenken. Erneut ist sie nicht in unmittelbarer Gefahr. Doch die Meinung der Pfleger und Ärzte gehen stark auseinander. Einige bemerken eine kürzliche Verschlechterung von Olivias Zustand und unterstützen basierend darauf die Entscheidung, Olivia in ein Hospiz einzuweisen. Das Krankenhaus hatte alles getan, was es tun konnte, um Olivia zu retten. Sie sind der Meinung, dass sie nicht endlosen Tests und Verfahren unterzogen werden sollte, insbesondere angesichts der Tatsache, wie aufgeregt sie vor jeder einzelnen Behandlung war. Andere hingegen bezweifeln, dass Olivias Gesundheitszustand so schlecht ist, wie ihre Mutter zu glauben schien. Aus Notizen eines der Treffen des Ethikkomitees geht hervor, sie hätten Diskrepanzen zwischen Kellys Beschreibungen von Olivias Schmerzen und Symptomen und Olivias Erscheinungsbild gesehen. Dort geschrieben steht: Auf dieser Grundlage äußerten einige Teammitglieder ihre Besorgnis darüber, wie viel von Olivias Symptomen mit ihren medizinischen Diagnosen zusammenhängt und wie viel von ihren Symptomen erlernte Verhaltensweisen oder das Ergebnis einer fehlangepassten Beziehung zwischen Olivia und ihrer Mutter sind. Weiter steht dort geschrieben: Da es für die Pseudoobstruktion keinen spezifischen diagnostischen Test gibt, äußerten die Teammitglieder außerdem ihr Unbehagen darüber, ihr die Nahrung zu entziehen, ohne mit Sicherheit zu wissen, dass es keine behandelbare Ursache für ihre Krankheit gibt. Kelly ist bei diesem Treffen übrigens anwesend. Bei dem vom 27. Juli ist sie so aufgebracht, dass sie es vorzeitig verlässt. Später teilt sie einem Mitglied des Palliativteams mit, dass sie es als egoistisch empfinde, Olivias Leben zu verlängern. Ich weiß, dass es im Himmel ein besseres Leben für Olivia gibt. Ich habe mehr Angst vor ihrem Leiden als vor ihrem Sterben. Ich hasse es, sie jeden Tag leiden zu sehen, auch wenn mir nicht jeder glaubt, dass sie leidet. In den Notizen vom 31. Juli heißt es, dass Olivia glücklich und zufrieden erscheint, was die Skepsis einiger Mitarbeiter weiter verstärkt. Etwa zu dieser Zeit wird das Kinderschutzteam des Krankenhauses, ein spezielles Team, das sich mit Kindesmissbrauch befasst, in den Fall eingeschaltet. Das Team kommt zu dem Schluss, dass es keinen Grund dafür gibt, das Department of Human Services wegen möglicher medizinischer Kindesmisshandlung zu alarmieren. In den Aufzeichnungen heißt es: Ihre anfängliche Meinung ist, dass Olivias Fall nicht typisch für medizinischen Kindesmissbrauch ist und dass derzeit nichts das Niveau erreichen würde, das einen DHS-Bericht erfordern würde, obwohl sie anerkennen, dass andere Teammitglieder andere Ansichten und Interpretationen der Fakten haben könnten. Eltern haben einen großen Spielraum bei der Entscheidungsfindung für ihre Kinder und es bedarf eines erheblichen Maßes an Schaden, um ihre Entscheidungen außer Kraft zu setzen, heißt es in einer Zusammenfassung der Aufzeichnungen. Sie lassen Kelly Unmengen an Entscheidungsspielraum. Das Team entscheidet beispielsweise auch, dass Kelly Turner Olivia in ein Hospiz bringen dürfe. Innerhalb weniger Stunden wird sie dorthin überwiesen. Als Dr. Jillian Cotter die Papiere dafür unterzeichnet, stellt sie klar, dass sie persönlich nicht einverstanden mit dieser Entscheidung ist, aber dass sie der Meinung sei, dass das Krankenhaus seine Sorgfaltspflicht erfüllt hatte, um sicherzustellen, dass Kelly entscheidungsfähig ist und keine Gesetze bricht. Olivia freut sich, das Krankenhaus zu verlassen. Sie glaubt, sie kommt an einen anderen Ort, an dem es kein Aua mehr gibt. Auf der Busfahrt vom Kinderkrankenhaus zum Hospiz schaut Olivia einen ihrer Lieblingsfilme, König der Löwen. Ein von Kelly aufgezeichnetes und veröffentlichtes Video zeigt die Kleine, wie sie das Lied Hakuna Matata mitsingt. Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die. Philosophie Hakuna Matata. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Nicht so in Olivias Fall. Olivia ist anfangs gut gelaunt, doch das ändert sich schon bald drastisch, als sie zu hungern beginnt. Ihre Magensonde wurde auf Kellys Wunsch hin entfernt. Das ist der Zeitpunkt, in welchem Olivia sich ihrem Großvater anvertraut. Papa, ich habe Hunger, sagt sie ihm. Als Kelly Turner wieder zu ihnen ins Hospizzimmer kommt, erzählt Looney ihr von Olivias Bitte. Er erinnert sich noch genau an diesen Moment, noch genau an dieses Gespräch. Kelly kam herein und sagte: Sie ist nicht wirklich hungrig. Es sind die Medikamente. tauche den Schwamm in die geschmolzene Eiscreme und lege es ihr einfach auf ihre Lippen und ihre Zunge.
Oh Gott.
Mhm. Das ist alles, was sie da bekommen hat. Dieser Moment habe Luni das Herz gebrochen. Der nächste tiefsitzende Schmerz würde der Verlust von Olivia 2 Tage später sein. Die kleine, einst so lebensfrohe Olivia, stirbt am 20. August 2017. 3 Wochen, nachdem sie in das Hospiz eingewiesen wurde. Offiziell an den Folgen eines Darmversagens, das als Komplikation ihrer zahlreichen Erkrankungen angesehen wird. Die Beerdigung von Olivia ist herzzerreißend. Einige der Ärzte und Krankenschwestern, die Olivia behandelt hatten, sind anwesend. Feuerwehrleute, Polizisten, Menschen in Disney- und Prinzessinnenkostümen versammeln sich. Sie wollen Abschied nehmen. Abschied von Olivia, die in einem einfachen, hölzernen Kindersarg, bedeckt mit roten Rosenblättern, in die Erde gelassen wird. Ein Moment, der ohnehin grauenvoll ist. Immer, doch wenn ein 7-jähriges Mädchen beerdigt wird, schwingt ein schmerzhaftes, sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich mit. Und dann passiert, nicht lange nach Olivias Beerdigung, das Unglaubliche, wenn auch Naheliegende. Kelly bringt Olivias 10-jährige Schwester ins Children's Hospital Colorado. Sie würde über schlimme Knochenschmerzen klagen. Doch diesen Anschein macht das Mädchen auf die Ärzte gar nicht. Dem Krankenhaus war bereits 2016 mitgeteilt worden, dass Kelly behauptete, Olivias Schwester sei als Kleinkind wegen Krebs behandelt worden. Dies wurde nie überprüft. Erst als der Hausarzt des Mädchens in den Ruhestand geht und eine neue Ärztin übernimmt, fällt dies auf. Die neue Ärztin, Dr. Courtney Santucci, bemerkt nämlich, dass Olivias Schwester keine Narben von der Krebsbehandlung aufweist. Sie fragt bei den früheren Ärzten der Familie in Texas nach und stellt fest, dass bei Olivias Schwester niemals Krebs diagnostiziert oder behandelt worden war. Daraufhin alarmiert sie das Kinderschutzteam des Krankenhauses und im Oktober 2018 informiert das Krankenhaus schließlich das Department of Human Services über ihre Bedenken. Nun geben sie an, dass Kelly Turner sowohl Olivia als auch ihre überlebende Schwester medizinisch misshandeln würde. Innerhalb weniger Tage befragen die Behörden Olivias Schwester in der Schule und nehmen sie aus der Obhut von Kelly. Olivias Schwester ist körperlich kerngesund, seit sie von ihrer Mutter getrennt wurde. Diese wird 2018 dann auch endlich verhaftet und angeklagt. Kelly Renee Turner sieht sich laut Anklageschrift 13 verschiedenen Anklagepunkten gegenüber. 11 davon sind Schwerverbrechen, darunter Mord ersten Grades. Und ich habe euch das mal aus der Anklageschrift übersetzt und mitgebracht. Und aus gegebenem Anlass, um meine Stimme ein klein bisschen zu schonen, ist Laura so lieb und liest euch das an dieser Stelle mal vor.
Ja. 2 Anklagen wegen Mord ersten Grades, wobei in der einen behauptet wird, sie habe Olivia in einer Vertrauensstellung getötet, in der anderen, sie habe das Mädchen nach Überlegung getötet. 1 Anklage wegen Kindesmissbrauchs, die besagt, dass sie einer anderen Tochter, die jetzt 11 Jahre alt ist, erlaubt hat, in unangemessener Weise in eine Situation gebracht zu werden, die eine Verletzungsgefahr darstellte. 3 Anklagen wegen Diebstahls, wobei in einer behauptet wird, dass sie Medicaid und oder Health First Colorado um geschätzte $538.991.67 betrogen hat. In einer wird behauptet, dass sie durch Täuschung Bargeld und Dienstleistungen in Höhe von $22.700 von GoFundMe, $11.264.88 von der Make-A-Wish Foundation und $3.000 von der Professional Miracles Foundation erhalten hat. In der dritten wird behauptet, dass sie Heffelbauer Funeral Home um $425 und Seven Stone Cemetery um $4.973 betrogen hat. Insgesamt macht das übrigens eine Summe von $581.353.88 aus. Und das entspricht €536.063. Zudem kommen 3 Anklagen wegen Betrugs zu wohltätigen Zwecken, wobei in jeder Anklage behauptet wird, dass sie einen Plan entwickelt oder ausgeführt hat, um Geld, Eigentum oder Dienstleistungen durch eine falsche oder betrügerische Vorspielung, Darstellung oder ein Versprechen zu erlangen. Zu guter Letzt haben wir noch 2 Anklagen wegen versuchter Beeinflussung eines öffentlichen Bediensteten und 2 Anklagen wegen Fälschung. Die 4 Anklagen stützen sich auf Anträge auf Leistungen, einschließlich Medicaid, die Turner am 31. Juli 2013 und am 4. November 2013 gestellt hat. Laut der eidesstattlichen Erklärung enthielten die Anträge zahlreiche falsche Angaben. Sie behauptete zum Beispiel, dass der Vater von Olivia und ihrer Schwester ein abwesendes Elternteil sei und gab ihn als arbeitslos an.
In Wirklichkeit sagt Jeff Gant den Ermittlern, dass er einen Job hatte, der eine Krankenversicherung beinhaltete, die Kinder hätte versichern können. Und dass er Kelly sogar $900 pro Woche für den Lebensunterhalt zur Verfügung stellte. Jeff Gant erzählte den Ermittlern, dass er in Texas blieb, als Kelly die Kinder nach Colorado brachte und dass sie ihn kurze Zeit später bat, die Kinder aus seiner Krankenversicherung rauszunehmen, weil sie diese über das Children's Hospital Colorado zu einem niedrigeren Tarif abschließen könnte. Bankunterlagen bestätigen Jeffs Angaben zu seinen Ein- und Auszahlungen, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung zudem. Jeff und sein Vater Looney wollen eine Erklärung. Der eigentliche Dolchstoß in mein Herz war, als wir erfuhren, dass Olivia nicht unheilbar krank war, sagt's weiter. Während Kelly Turner auf ihren Prozess wartet, stellt nicht nur er sich die Frage, ob das Krankenhaus für den Tod des Kindes mitverantwortlich ist, sondern ganz Amerika fragt sich das. Über 25 unnötige chirurgische Eingriffe, über 1000 Krankenhausbesuche und Aufenthalte. Holland Hoskins, die Anwältin der Familie Gant und Gautreaux, sagt, sie hätten etwas bemerken müssen. Hoskins sagt, das Krankenhaus habe es versäumt, die Strafverfolgungsbehörden oder das Department of Human Services zu informieren, bis es zu spät war. Ich zitiere sie. Colorados Gesetz zur Meldepflicht hätte Olivia unbedingt schützen müssen, was nicht der Fall war. Olivias Familie ist derselben Meinung. Sie erhoffen sich, dass das Children's Hospital Colorado ebenfalls zur Rechenschaft gezogen wird. Und daher haben sie eine offizielle Absichtserklärung zur Klage eingereicht, in der sie insgesamt 25 Millionen US-Dollar Schadensersatz fordern. 25 Millionen US-Dollar klingt im ersten Moment viel, aber 25 Millionen US-Dollar für ein Menschenleben, das unbezahlbar ist, klingt vergleichsweise schon wieder viel zu wenig. Mehr als 2 Jahre nach Olivias Tod im Jahr 2017 erhebt eine Jury des 18. Gerichtsbezirks Anklage gegen Kelly Turner wegen Mordes ersten Grades. Der Fall soll eigentlich im Juli verhandelt werden, wird jedoch wieder und wieder verschoben. Kelly Turner, damals 44, bekennt sich im Januar 2022 schuldig, den Tod ihrer Tochter durch Kindesmisshandlung fahrlässig herbeigeführt zu haben. Im Rahmen der Einigung wird die Anklage wegen Mordes ersten Grades gegen sie fallen gelassen und die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung einigen sich auf eine 16-jährige Haftstrafe. Kelly Turner bekennt sich zudem des Diebstahls und Betrugs schuldig, wofür sie eine kombinierte Haftstrafe von 13 Jahren erhält, die sie allerdings gleichzeitig mit der 16-jährigen Haftstrafe verbüßen darf. Ara Ohanian, Kelly Turners Pflichtverteidigerin, sagt während der Urteilsverkündung, dass Olivia berechtigte medizinische Probleme hatte und dass Kelly das Mädchen nicht getötet habe. Zitat: Sie ist nicht schuldig, ihr Kind ermordet zu haben. Das Plädoyer, das wir in diesem Fall gehalten haben, ist fahrlässige Kindesmisshandlung. Er sagt, der Fall habe sich gewendet, als Ärzte und Anwälte des Kinderkrankenhauses Colorado sich mit der Verteidigung zusammengesetzt hätten und mit den Anwälten über ihre Entscheidungsfindung gesprochen haben. Außerdem wird unter ihm auch die Zivilklage von Olivias Familie in Höhe von 25 Millionen Dollar in einem vertraulichen Vergleich beigelegt. Christopher Gallo, stellvertretender Bezirksstaatsanwalt des 18. Gerichtsbezirks, sagt bei der Urteilsverkündung, die Einigung sei keine vollständige Gerechtigkeit, keine perfekte Gerechtigkeit, aber ein gewisses Maß an Gerechtigkeit. Es ist bedauerlich und sehr frustrierend, dass die heimtückischsten Verbrechen, die ein Mensch begehen kann, auch die am schwierigsten zu verfolgenden und zu beweisenden sind, sagt er. Die Bezirksrichterin Patricia Herron verhängt das vereinbarte Strafmaß und ordnet überraschend an, dass Kelly Turner in Zukunft nicht mehr finanziell von Olivias Tod profitieren kann. Sei es durch eine Verfilmung, ein Buch oder einen Buchvertrag, sagt Herron. Die Anordnung lautet, dass Frau Kelly Turner für den Rest ihres Lebens nicht mehr finanziell von diesem Fall oder den mit diesem Fall verbundenen Tatsachen profitieren darf. Schließlich hatte sie das die letzten 7 Jahre mehr als genug getan und ist dafür sogar über Leichen gegangen.
Also bevor ich jetzt dazu komme, was ich von dem Urteil halte, ich habe so viel im Kopf. Also ich muss direkt gerade an die Situation denken, wo du vorhin gesagt hast, dass Olivia ja ganz schlimm geweint hat und ganz schlimm um sich geschlagen hat, weil sie diese OPs nicht über sich ergehen lassen wollte. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie sie als Mutter ihrer Tochter so etwas antun kann und das über so viele Jahre. Und was ich jetzt am Ende noch so erschreckend fand, dass sie ja das Gleiche auch wahrscheinlich mit Olivias Schwester genauso abgezogen hätte, wenn da niemand eingeschritten wäre.
Ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch ganz erschreckend.
Und ich finde auch ganz ehrlich, die 16 Jahre, ich finde das sehr, sehr wenig für das, was sie ihrem Kind angetan hat. Also ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass sie eine längere Haftstrafe bekommt.
Ja, ich auch, definitiv. Und sie ist ja damals schon mit dem sexuellen Missbrauch von einem Kind davon gekommen, indem sie einen Deal eingegangen ist. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum man ihr in dem Fall wieder einen Deal angeboten hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eben so ist, wie auch der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt gesagt hat, dass es eben super, super schwer ist, das nachzuweisen, gerade im Nachhinein. Ich meine, du kannst im Nachhinein nicht mehr nachweisen, ob Olivia wirklich krank war oder nicht. Ich gehe davon aus, dass die Beweislage schon sehr, sehr schwierig war. Ich meine, bei manchen Dingen kannst du natürlich sagen, dass sie das nicht hatte. Beispielsweise konnte man im Nachhinein sagen, sie hatte gar keine Krampfanfälle.
Ja.
Und natürlich kannst du auch aus der Krankenakte herauslesen, dass manche Sachen widersprüchlich sind oder nicht so diagnostiziert wurden, wie Kelly das dargestellt hat. Aber ich glaube, es ist eben super schwierig, ihr nachzuweisen, dass Olivia einzig und allein wegen ihr gestorben ist.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann eben dachten, lieber bietet man ihr einen Deal an, als dass sie halt komplett davon kommt. Und ich glaube, deswegen hat Christopher Gallo, der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt, dann auch gesagt, dass es keine perfekte Gerechtigkeit ist, aber zumindest ein gewisses Maß an Gerechtigkeit.
Ja, das stimmt, weil es wäre ja wirklich Worst Case gewesen, wenn sie dann im Zuge eines Prozesses am Ende noch freigesprochen worden wäre und dann gar keine Strafe erhalten hätte.
Voll. Das wäre ganz, ganz, ganz furchtbar gewesen. Was ist denn deine Meinung dazu, dass auch das Krankenhaus zur Rechenschaft gezogen werden sollte? Siehst du das auch so oder bist du da anderer Meinung?
Also ich sehe das auch so, weil es gibt ja gerade ein paar Dinge, die gar nicht richtig überprüft wurden, sondern da wurde ja einfach hingenommen, was Kelly gesagt hat. Also beispielsweise hatten wir ja das mit dem Katheter oder mit der Magensonde zum Beispiel, also dass das einfach umgesetzt wurde. Und da finde ich, hätte das Krankenhaus schon ja besser nachprüfen müssen oder das besser im Blick haben müssen und nicht einfach irgendwas machen. Und ich finde, dafür sollten sie schon zur Rechenschaft gezogen werden, weil das hätte auch ganz anders verlaufen können alles.
Ja, ja, also ich sehe das auch so. Ich habe das vor allem so gesehen, auch bei dem Medikament Keppra, weil da hat ja sogar ein Neurologe gesagt, dass sie keine Krampfanfälle hat. Also es gab ja wirklich eine Diagnose, dass Olivia darunter nicht leidet und dass sie das Medikament dementsprechend auch gar nicht nehmen muss. Und das wurde, glaube ich, 2014 schon diagnostiziert. Und sie hat das Medikament bis zu ihrem Tod, also bis im Jahr 2017, noch immer genommen. Und das finde ich halt ein Versäumnis. Das darf einfach nicht passieren.
Ja, vor allem, wenn ich mich daran erinnere, was du vorhin alles aufgezählt hast, was mit diesem Medikament einhergeht und welche Nebenwirkungen das hat. Also,
total.
Da fehlen einem wirklich die Worte.
Ja, das sollte man einfach nicht leichtfertig verschreiben und schon gar nicht nur auf Basis einer Aussage der Mutter.
Ja, ja.
Ohne das nochmal zu untersuchen, ohne zu sagen, wir checken nochmal ab, woher die Krampfanfälle kommen oder ob sie wirklich welche hat. Das finde ich, das geht gar nicht.
Ja, das sehe ich absolut auch so. Und deswegen finde ich auf jeden Fall, dass das Krankenhaus dafür zur Verantwortung gezogen werden müsste.
Und ich hoffe, dass du uns heute wieder einen Gänsehaut-to-go-Moment mitgebracht hast, der uns zumindest kurz ein kleines bisschen auf andere Gedanken bringt.
Ja, ich habe euch auf jeden Fall wieder einen Gänsehaut-to-go-Moment mitgebracht. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zurück zu der Doku-Empfehlung, auf die ich ja schon ganz am Anfang der Folge hingewiesen habe. Und ich schätze, dass der ein oder andere von euch auch schon an diesen Fall gedacht hat, während wir den heutigen Fall besprochen haben. Denn der wohl mitbekannteste Fall rund um das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist der von Gypsy Rose. Und ich schätze zwar, dass alle von euch den Fall kennen, aber nur noch mal kurz zur Erinnerung, Gypsy litt auch jahrelang unter dem Missbrauch ihrer Mutter. Also ihre Mutter hat ihr gesagt, sie habe Leukämie und sie müsste im Rollstuhl sitzen. Sie hat ihr die Haare abrasiert und da sind ganz, ganz schlimme Sachen passiert. Und letztendlich hat Gypsy ihre Mutter dann von ihrem damaligen Freund umbringen lassen. Und das Ganze ist ja jetzt wieder sehr im Gespräch, weil Gypsy letztes Jahr, 2023, dann auf Bewährung aus der Haft entlassen wurde. Und jetzt erscheint eine neue Doku über Gypsy. Und wie gesagt, ich habe die erste Folge schon gesehen und ich bin total hyped, mir die anderen Folgen anzuschauen. Ich fand die erste Folge schon richtig, richtig gut. Denn vor allem kommt Gypsy in dieser Doku selbst zu Wort. Die Doku heißt Der Fall Gypsy Rose Blanchard. Die Doku erscheint ab dem 14. April auf Crime and Investigation Play und es gibt insgesamt 6 Episoden. Folge 1 könnt ihr euch jetzt schon ansehen. Wie ich eben schon gesagt habe, spricht vor allem Gypsy selbst und es geht unter anderem um einen früheren gescheiterten Versuch, ihre Mutter selbst zu töten und aber auch um die Beziehung zu Nicholas, der ihre Mutter ja dann letztendlich getötet hat. Und ich habe ja schon angekündigt, dass wir ein paar Auszüge der Doku für euch mitgebracht haben und an der Stelle möchte ich Gypsy gerne erst einmal selbst darüber sprechen lassen, was ihre Mutter ihr eigentlich angetan hat.
Seitdem ich klein war, behauptete meine Mutter, ich würde an Epilepsie leiden und wäre schwerhörig. Ich musste im Rollstuhl sitzen. Als ich älter wurde, rasierte sie mir die Haare ab und erzählte den Leuten, dass ich Krebs hätte. Da ich angeblich an all diesen Krankheiten litt, bestand meine Kindheit aus Ärzten, Krankenhäusern und Operationen. Es nahm kein Ende.
Zudem gab Didi ihr auch Schuld an Dingen, die vor Gypsys Geburt passiert sind. Und auch hierzu lassen wir Gypsy einmal selbst sprechen.
Ich weiß, dass die Scheidung ein großer Verlust für sie war. Sie gab mir die Schuld, weil er sich einen Sohn gewünscht hatte und keine Tochter. Heute denke ich mir, wie konnte sie mir die Schuld aufbürden für etwas, das vor meiner Geburt passiert ist?
Und was ja in solchen Fällen immer die Frage ist, damit haben wir uns ja auch heute beschäftigt, ist, wie konnte niemand etwas merken? Und daher habe ich euch zu guter Letzt noch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, wo sich Gypsys Kinderarzt äußert.
Berichte aus der Endokrinologie, Neurologie, Ophthalmologie, Allergologie und Immunologie. Die sind alle neu für mich, da war Gypsy lange bei mir in Behandlung. Mein Name ist Dr. Robert Steele. Ich war von 2005 an Gypsys Kinderarzt, seit sie 14 Jahre alt war. Didi konnte mir keine früheren Krankenakten vorlegen. Hätte mir das hier früher vorgelegen, wäre vieles anders verlaufen.
Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die übrigen Folgen. Und den Streaming-Channel Crime and Investigation Play könnt ihr zum Beispiel bei Amazon Prime Video oder YouTube buchen und das die ersten 7 Tage kostenlos. Ansonsten findet ihr die Doku auch bei Wow und über die On-Demand-Angebote weiterer Plattformpartner von Crime and Investigation wie Sky, Telekom oder Vodafone. Und eins kann schon vorab gesagt sein, es wurde schon eine 2. Staffel angekündigt, die sich dann mit der Zeit nach der Entlassung befassen wird. Ein Datum hierfür steht aber noch nicht fest. Und ich glaube, jeder, der sich mit True Crime beschäftigt, der hat schon von dem Fall von Gypsy Rose gehört. Und bei mir war das auch einer der ersten Fälle, die ich eigentlich so im True Crime-Genre auf dem Schirm hatte. Deswegen, wie gesagt, bin ich sehr, sehr gespannt auf die Doku und ich freue mich schon, mir alle Folgen anschauen zu können. Und wenn ihr die Doku geschaut habt, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne eine Nachricht bei Instagram, dann können wir dazu auch in den Austausch gehen. Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen. Denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß geschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und jetzt kommt wie versprochen der Gänsehaut-to-go-Moment. Der heutige Gänsehaut-to-go-Moment stammt von der lieben Sami und sie schreibt: Hallo ihr zwei, nachdem ich heute eure aktuelle Folge gehört habe, habe ich mich entschlossen, euch meinen Gänsehaut-to-go-Moment zu erzählen. Ich saß mit meiner 3 Jahre alten Nichte auf der Couch und wir haben ein Buch angeschaut. Plötzlich starrte meine Nichte zur Tür und fing an zu jammern. Als ich fragte, was los ist, meinte sie, der Mann soll da weggehen. Mir blieb fast das Herz stehen. Ich fragte: Welcher Mann? Und sie meinte, der immer vor der Tür hin und her läuft und uns anschaut. Ich habe all meinen Mut zusammengefasst und habe die Tür schnell geschlossen. Danach war sie wieder fröhlich und hat nichts mehr darüber gesagt. Mich verfolgt das bis heute. Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder mehr sehen können als wir Erwachsenen. Liebe Grüße, Sammy. Und ja, alles, was Kinder sehen können, finde ich, ist so unheimlich, da muss ich auch an den anderen Gänsehaut-to-go-Moment denken, den wir schon mal hatten aus dem Kindergarten, wo das Mädchen auch einfach einen alten Mann in einer Ecke hat sitzen sehen. Auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich. Also danke dir fürs Zusenden. Und wie immer könnt ihr uns euren Gänsehaut-to-go-Moment bei Instagram unter eyesinthedark.podcast oder per E-Mail zuschicken. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, wie immer, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Er ist der Erste, der Einwände gegen die Verzicht auf Reanimation. Er ist der Erste, der Einwände gegen die Verzicht auf Reanimation. Ich schwöre, ich kann es nicht. Halt's Maul, Reanimini. Was ist das? Warum, Mann? Bitte red doch einfach.
Ja. Reanimation.
Reanimation. Dann wird's schwer. Er ist der Erste, der Einwände gegen die
Reanimination.
Mann. Ja. Hilfe. Okay. Muss immer mal wieder mein AirPod aus meinem Riesenohrloch rausmachen.
Money.
Hör auf zu singen, deine Stimme ist eh schon ge.
Der ist
ja
so süß.
Ja. Ini di Biningin. Ini di Biningin. Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Ini di Bi. Der ist so süß, man liebt den so.
Ja.
Kurz nach dem Umzug von Texas nach Colorado. Sorry.
Manchmal, wenn ich so viel allein unterwegs bin, habe ich das Gefühl, ich muss das dann halt mit jemandem rauslassen. Und auf Englisch bin ich nicht so lustig. Das heißt, wenn ich mit englischen Leuten spreche, bin ich halt.
Kannst du es nicht so flowen lassen?
Ja, könnte ich schon, aber die würden halt gehen wahrscheinlich.
Ich gehe nicht.
Wieder so eine Schwanzverlängerung, die hier in meiner Straße vorbeifährt.
Echt, Mann. Was wollen die alle, Junge?
Zum Motorradfahrer. Brumm, brumm,
brumm. Wie?
Brumm, brumm, brumm. Wenn die Roller wieder schreien, brumm, brumm. Brumm. Apache bleibt gleich. Brumm, brumm. 3, 2, du bist doch nur, dass ich nochmal schreie.
Vor allem, wie du sagst, müssen oder? Wir nochmal schreien?
Ja, du Arschloch, ey.
Nee, wirklich so.
Okay. Okay. Ist besser?
Ja.
Na, dann mache ich das lieben gern nochmal. Ich mache jetzt wieder einen anderen Schrei. Ich bringe ein bisschen Abwechslung rein.
Ja, finde ich gut.
Okay. 3, 2, 1.
Der war
der war nicht laut genug.
Der war richtig neu.
Ich muss nochmal, der war nicht laut genug. 3, 2, 1. Boah. Ey, das ist so krass. Der war übel laut, aber der Ton war wohl so hoch, dass das nicht aufgenommen wurde, weil das ist nur ein ganz, ganz kleiner Balken. Viel kleiner, als wenn ich rede.
Krass.
Naja, okay. 3, 2, 1. Boah. Dann hat so einer. Ja, ganz ehrlich.
Geil, den liebe ich. Der war Hammer.
Ich will halt auch, ich will auch gar nichts, ich will gar nicht schreien und dann muss ich dreimal schreien, Junge.
In verschiedensten Tonlagen.
Enzephalomyopathie. Okay. Mann, da ist so eine dumme Katze, die jetzt hier voll laut miaut. Please be silent.
Please be silent. Please leave.
Ich hab dir gesagt, sie soll leise sein.
Also kann sie fragt, wieso? Und
ich sag ihr, katzisch. Ja, ich sag ihr kurz, dass wir aufnehmen. Warte kurz. Ja, ist egal, hat sie gesagt. Scheiß sie drauf.
Krass, Mann. Das ist schon frech, Mann.
Ja, ich kann walisch und auch katzisch, natürlich. Katzisch.
Das ist krass.
Ich bin schon wieder so aufgetreten. What is this? What is happening?
Du freust dich einfach so auf die Aufnahme. Das ist vielleicht.
Tschüssi. Oh Gott, nochmal. Was war das? Das kam mit in die Outtakes. Was war das? Ja. Tschüssi. Tschüssi. Nee, das wird nur besser. Ich kann Tschüssi nicht. Tschüssi. Nee, das war auch nichts.
Tschüssi.